Ah, ein englisches Lied, das muss man jetzt gar nicht verstanden haben. Aber vielleicht habt ihr die Zeile mitgekriegt. Wonders, wonders in a broken world. Michael Patrick Kelly singt das. Ein gläubiger Mann, der in der öffentlichen Szene bekennt, dass er an Wunder glaubt und die in der Welt sieht. Und ich finde es großartig. Und immer wenn ich dieses Lied höre, dann freue ich mich darüber. Wunder. Signs and Wonders singt er auch an einer anderen Stelle. Wunder Gottes. Hat hier jemand im Raum schon mal etwas erlebt, wo er sagt, das war für mich ein Wunder? Ah, wie schön. Großartig. Ja, sehr schön. Und es geht hier gar nicht darum, dass jemand was ganz, ganz Spektakuläres erlebt haben muss. Es gibt auch Wunder, die sind sehr unauffällig. Wenn du zum Beispiel in einer sehr, sehr eiligen Situation ganz dringend einen Parkplatz brauchst und du erlebst, dass Gott dir den genau auf den Leib zuschneidet, dann ist das auch ein Wunder. Ein Wunder kann auch sein, dass dir jemand genau zur richtigen Zeit ein Wort zukommen lässt. Kann sogar sein, es ist nicht mal ein Wort Gottes, sondern ein ermutigendes Wort. Und du merkst, wow, das ist das Wunder, was ich heute gebraucht habe. Oder krasse Wunder, Heilungswunder, das sind natürlich, oder Träume, prophetische, das sind Wunder. Und ich denke, wenn ihr mal so guckt, glaube ich sogar, dass jeder die Hand heute gehoben hätte, wenn ihr alles gelten lasst, was ein Wunder ist. Ja, und es ist immer so die Frage, was so ein Wunder im Leben bewirkt. Signs and Wonders. Auf jeden Fall ist ein Wunder an sich was ganz Schönes, weil es uns hilft, weil es uns Barmherzigkeit Gottes zeigt, weil es vielleicht Heilung bringt. An sich ist ein Wunder wunderbar, gell? Und die Jünger, also ich lese zurzeit ganz intensiv das Markus-Evangelium und ich staune ziemlich über die Jünger und tröst mich auch sehr mit den Jüngern. Also die Jünger haben unfassbar granatenmäßige Wunder erlebt mit Jesus. Ich denke, oh, wenn ich das erlebt hätte, dann würde ich doch glauben, ne? Aber tatsächlich ist es ein bisschen anders. Was das so bewirkt, werden wir noch sehen. Aber ich wollte mit euch noch mal so ein bisschen hinschauen, Zeichen und Wunder, wozu sind die eigentlich? Also zum einen natürlich, weil sie Gott schickt, damit wir Hilfe bekommen, das auf jeden Fall. Aber der Begriff Zeichen, den kennen wir auch aus anderen Kontexten. Es gibt Zeichen, Hinweise, Dinge, wo darauf aufmerksam gemacht werden, etwas zu erkennen oder mit etwas zu rechnen, was wir jetzt gerade nicht sehen können. Zeichen weisen oft auf Dinge hin, die man nicht sehen kann. Also Achtung, Gasaustritt zum Beispiel ist ein Zeichen. Das weist uns darauf hin, dass hier Gas ist, was wir nicht sehen können. Und es ist sehr günstig, dann keine Zigarette anzuzünden, weil dieses Zeichen uns sagt, hier ist Gas oder könnte Gas sein. Zeichen Radioaktivität. Ich kann es nicht sehen, aber es weist mich auf eine Realität hin, die vorhanden ist. Und davon gibt dieses Zeichen einen Hinweis. Oder es gibt ein Zeichen, Stadtgrenze Forchheim. Ich wüsste jetzt nicht, wo es exakt anfängt. Ich kann Forchheim nicht sehen in dem Sinn, aber das Zeichen sagt mir, hier bist du jetzt auf dem Forchheimer Boden. Ne, ab da. Und Zeichen geben uns, Zeichen und Wunder von Gott, geben uns Aufschluss über einen Herrschaftsbereich des Königreich Gottes. Wir sagen im Vaterunser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dieses Reich Gottes existiert und es soll sich bei uns möglichst abbilden. Und Zeichen und Wunder geben darüber Auskunft, dass ein König herrscht und aus diesem Herrschaftsbereich passiert etwas, das in unserem real sichtbaren Bereich auf einmal für uns greifbar wird und was wir erkennen können. Und wir dürfen wissen, dieses Reich gibt's und wir sind Teil. Jeder, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, ist Teil von diesem Herrschaftsbereich. Und es ist ganz schwer, glaube ich, für uns zu begreifen, dass wir in dieses Reich gehören. Und die Jünger, ich habe ja gesagt, die haben ja granatenmäßige Wunder. Ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf, aber nur ein paar, was sie bis zu diesem Kapitel 8 schon erlebt haben mit Jesus. Also zum Beispiel ein unfassbar starker Sturm. Sie waren in Todesängsten, haben schon mit dem Leben fast abgeschlossen. Und Jesus steht auf, sagt, schweig, sei still. Und es tritt eine Stille ein, als ob nichts gewesen wäre. Mit einem Wort. Eine andere Stelle kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen. Das muss man erstmal verkraften, psychisch, ne? Ich bin froh, dass sie zu mehreren waren, ansonsten wäre vielleicht der eine oder andere in der Klapsmühle gelandet. Aber sie waren zu mehreren und konnten sich dann wirklich absprechen, das ist ja wirklich Jesus, auf dem Wasser gelaufen. Sie haben erlebt, dass ein Mann, der eine verdorrte Hand hat, die also völlig verkrüppelt war, wieder beweglich wurde und wiederhergestellt. Sie haben erlebt, dass ein Mann, der mit Legionen von Dämonen besessen war, frei geworden ist von jetzt auf dann, vernünftig wurde und unter die Menschen ging. Und sie haben erlebt, dass Jesus aus 5 Broten für 5000 Männer, sprich 20.000 Leute, weil die Frauen und Kinder wurden ja nicht gezählt, so viel Brote vermehrt hat, dass am Ende noch 12 Körbe Brocken übrig geblieben sind. Und sie haben erlebt, dass Jesus für 4.000 Männer, sprich etwa 16.000 Leute, Brot vermehrt hat und es sind noch 7 Körbe Brocken übrig geblieben. Das haben die Jünger erlebt und noch vieles mehr. Und unmittelbar danach, es ist eine kleine Überfahrt noch dazwischen, nachdem sie erlebt haben, dass Jesus diese Brote vermehrt hat, sitzen sie mit Jesus im Boot. Ihr habt es vorhin gehört, Christina hat es vorgelesen. Und es ist nur ein Brot im Boot, 13 Leute mit Jesus. Und sie haben nur ein Brot. Und was besorgt sie? Worüber machen sie sich einen Kopf? Wie werden wir satt? Ja? Also das ist, wenn ich das lese, denke ich immer, geht's noch? Ihr habt doch gerade was erlebt, das gibt's doch gar nicht. Ihr müsstet es doch jetzt wissen. Und Jesus ist doch bei euch im Boot. Ihr braucht doch über sowas euch jetzt keinen Kopf machen. Und ich denke mir, ich bin empört. Und kurz danach denke ich, oh Ursula, guck dich mal an. Wie oft habe ich erlebt, dass Gott mir aus Dingen rausgeholfen hat, dass ich gesagt habe, das kann nur der Herr gewesen sein. Es war der Herr, habe mich riesig gefreut. Um die nächste Ecke kommt das nächste Problem und ich stehe wieder da, als ob ich nichts erlebt hätte. Ich fange wieder an und denke, wie soll das werden? Wie kriege ich es hin? Was mache ich nur? Und dann denke ich mir, auf einmal tröstet mich das mit den Jüngern, dass sie auch so sind. Und ich kann mir vorstellen, ihr kennt es auch, ne? Und ich bin wirklich darüber traurig. Ich merke, dass ich da traurig bin darüber, dass mein Glaube so kurz oft nur greift. Und ich möchte euch ein banales Beispiel erzählen. Das ist so banal, dass man es in der Kirche fast nicht erzählen kann, aber ich mache es trotzdem. Also ich war jetzt die Woche, ich bin auf der Arbeit in Coburg und das Wetter wird ja jetzt nicht mehr so sommerlich und ich wollte am Donnerstagabend unbedingt noch ins Hainbad gehen. Das Hainbad ist ein Bad am Fluss und ich liebe dieses Bad und da gibt es so eine Bretterreihe, wo man sich dann drauflegen kann. Und das Problem ist, dass die Sonne ab späterer Uhrzeit nur noch ganz unten im Hainbad nicht von den Bäumen weggenommen wird. So, ich war in meiner Praxis, denke mir, wie schaffe ich es, dass ich da noch einen Platz kriege und ich muss mich jetzt beeilen und ich muss jetzt irgendwie, ach, vielleicht kriege ich das noch hin und fange an, unter Druck zu kommen, weil ich meinen Platz im Hainbad haben wollte. Und in dem Moment, es klingt vielleicht ein bisschen lächerlich, musste ich an dieses Brot denken. Was kümmerst du dich schon wieder? Du weißt, du hast einen Papa im Himmel und wenn du einen Platz kriegen sollst, kriegst du den und dann ist gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich vertraue jetzt einfach, ich eile jetzt nicht, ich krempel nicht die Ärmel hoch und natürlich könnt ihr euch denken, ich habe einen ganz schönen Platz gekriegt. Und es ist jetzt so banal, ja, aber so ist es auch in anderen Dingen oft. Du kriegst eine Diagnose und denkst dir, ach du liebe Zeit, wie soll ich damit klarkommen? Was mache ich nur, was mache ich nur? Zu welchem Arzt gehe ich, was mache ich, was mache ich, was mache ich? Oder dein Urlaubsziel ist irgendwie gecancelt, weil dort ist irgendwie Sturm oder Brände und denkst, was mache ich nur? Oder du hast einen Streit, du bist im Konflikt und du überlegst, ja, und fängst an, dich zu sorgen. Ja, und die Jünger sind genauso. Und ich denke, da kann man sich mit trösten und trotzdem bin ich der Meinung, das sollte so nicht bleiben. Ich glaube, es ist nicht so, dass Jesus sagt, tu da auch nicht in dem Text, lass mal so. Er möchte, dass wir da weiterkommen. Und wenn wir so leben, als ob wir keinen Gott hätten, der König ist und dessen Reich hier ist, dann leben wir immer in so einem Bewusstsein von Mangel eigentlich, in so einer Mangelidentität. Und die Bibel sagt faktisch, wir sind versetzt aus dem Reich der Finsternis. Das Reich der Finsternis ist nicht nur Mord und Totschlag, das ist auch einfach Vaterlosigkeit. Reich der Finsternis ist, dass man sich ständig sorgen muss, dass man alles alleine hinkriegen muss. Aus diesem Reich sind wir versetzt in das Reich des geliebten Sohnes. Und zwar jetzt und hier. Das geht nicht erst nach dem Tod los. Wir sind jetzt versetzt. Wir sind Mitbewohner eines Königsreichs. Und im Psalm 23 heißt es ja auch, bleibe im Haus des Herrn immer da. Das hat was damit zu tun, dass ich in diesem Reich Bewohner bin. Botschafter, alles bin ich in diesem Reich. Und wenn wir nicht in diesem Bewusstsein leben, dann leben wir in dem anderen Bewusstsein, nämlich dass wir Mangel haben und gucken müssen, wie wir alles hinkriegen. Und wenn dann ein Brot im Boot ist, dann geht unsere ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Brot und nicht auf Jesus, der da mit drin sitzt. Ist ja eigentlich unheimlich witzig einerseits, ne? Da ist Jesus und da ist das Brot. Der Fokus geht auf das Brot und auf den Mangel. Und dann ist die Frage, wohin geht dann die Energie? Wohin geht unsere Energie, wenn wir uns auf den Mangel fixieren? Die geht in den Mangel. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Und dieses Trachten nach dem Reich Gottes heißt nicht, dass wir ständig missionieren, das soll man, oh, das ist super, aber dass wir in diesem Reich zu Hause bleiben. Und dann wird uns alles dazugegeben werden. Und Mangel ist etwas, was uns verführbar macht. Wenn du nicht satt bist, dann gehst du irgendwie durch die Stadt und könntest an jeder Würstchenbude oder am veganen Stand, egal wo, könntest du stehen bleiben und dich versorgen, wenn du Mangel hast. Und deshalb ist es Jesus so unfassbar wichtig, dass wir keinen Mangel haben, dass wir gut gesättigt sind. Und er warnt eben, da kommt dieses, was die Überschrift auch war, der Sauerteig der Pharisäer und des Herodes, er warnt, wenn du Mangel hast, wenn du nicht weißt, wo du hingehörst, wenn du nicht weißt, dass du Bewohner des Königreich Gottes bist, dann wirst du verführbar für andere spirituelle, geistliche Impulse. Weil die wollen dir dann auch was geben. Und es ist immer so, dass wenn wir nicht in Gott verankert sind oder nicht ausreichend, dass dann andere Dinge kommen. Und Jesus warnt eben explizit vor zwei Strömungen. Werde ich gleich aufgreifen. Also wie gesagt, wenn ich nicht mich gut versorgt weiß und gut beherbergt, dann fange ich an, alles selber zu machen. Das ist diese berühmte Sorge und das ist keine Kleinigkeit. Wenn ich mich immer sorge, dann lebe ich aus mir selber raus und dann bin ich verführbar. Und Jesus geht jetzt mal ganz weg von diesem einen Brot. Dem geht es jetzt gar nicht so stark um dieses eine Brot. Ich meine, der könnte auch wahnsinnig beleidigt sein. Also ich wäre als Jesus extrem beleidigt, muss ich wirklich sagen. Aber er ist ja nie beleidigt, ne? Jesus ist immer demütig. Und er sagt eben, ihr habt diese Zeichen gesehen, ihr habt die Wunder gesehen. Und es ist wichtig, dass ihr erkennt, was das für eine Bedeutung hat und darin leben lernt. Und wenn ihr selber Macher seid oder aus dem Mangel lebt, dann seid ihr eben verführbar. Es ist übrigens ein wesentliches Zeichen der Endzeit oder eine große Gefahr in der Endzeit ist nicht vorwiegend die Christenverfolgung und diese Dinge, sondern das Wesentliche wird immer wieder gewarnt, lasst euch nicht verführen. Das ist, was Jesus sagt, und wir müssen da Acht haben. Und das eine ist eben, wovor er warnt, ist der Sauerteig der Pharisäer. Das ist diese, das wirkt super christlich, ist aber im Prinzip Selbermacherei. Gott kriegt so einen kleinen Platz und Menschen überlegen, wie sie Gott gefallen könnten, was sie tun müssten, wie sie vor Gott gerecht werden. Aber Gott selber hat so einen Platz wie Jesus im Boot. Am Rand, den sehen wir gar nicht. Und es sieht gut aus, ist aber eine überhebliche Selbermacherei im Grunde. Und dann gibt es den Sauerteig des Herodes. Der ist aus der anderen Ecke, wenn wir die Gesetzlichkeit haben, haben wir hier den Liberalismus. Der Herodes war ein jüdischer Herrscher und der wusste, was jüdisch ist, der wusste die Gebote und alles, aber der hat sich für sich über ganz vieles weggesetzt. Der hat sich gedacht, ich lasse Gott einen guten Mann sein. Der hat einen Johannes den Täufer gehört, ne? Fand den toll, aber ich mach, was ich will. Hat sehr große sexuelle Unordnung in seinem Leben gehabt, hat mit den Politikern kooperiert, hat da Kompromisse, ist er da eingegangen. Das ist übrigens was auf unsere Gemeinden auch immer mehr zukommt aus dieser Richtung, auch dass Politiker uns sagen wollen, was wir noch verkündigen dürfen. Da gibt es inzwischen Vorschriften, was du sagen darfst und was du nicht mehr sagen darfst in gewissen Bereichen. Das hat was mit diesem Sauerteig zu tun. Und Jesus warnt, er sagt, wenn du nicht gut versorgt bist und richtig gut in mir aufgetankt und weißt, wo du hingehörst, dann wirst du das nicht unterscheiden und da wirst du so einen Kram reinlassen. Und Jesus ist an der Stelle, ist mir übrigens haupt aufgefallen im Markus-Evangelium, an anderen sicher auch, der ist oft gar nicht so zimperlich mit den Jüngern. Also so lieb ist der manchmal gar nicht, wie ich ihn gern hätte. Also der sagt wirklich an manchen Stellen, sag mal, wo ist denn euer Glaube? Die sind fast abgesoffen und sagt, was ist denn für ein Kleinglaube hier? Und hier an der Stelle ist er auch recht streng mit seinen Jüngern und sagt, habt ihr eigentlich gar nichts begriffen? Kann das wirklich sein, dass ihr nichts begriffen habt? 5000 Männer, die Brote, 4000 Leute, die Brote. Ihr habt gesehen und seht nicht und ihr hört und hört nicht. Und dann sagt er, ist euer Herz eigentlich verhärtet? Oder erstarrt, hieß es in dem Text, den du gelesen hast. Ist denn euer Herz erstarrt? Und damit sagt er, wenn ihr diese Zeichen und die Wunder nicht versteht als Hinweise auf das, was dahinter liegt, auf dieses Königreich, in dem ich euch einlade zu leben, dann ist euer Herz verhärtet. Das ist keine Option, das ist einfach eine Tatsache. Und wir werden nicht im Sinne Jesu leben, wenn wir uns über Wunder und Zeichen nur staunen und denken, oh boah, was hat Jesus wieder gemacht, aber nicht uns einlassen auf die ganze Realität, die dahinter ist. Ich finde es wirklich traurig, witzig, dass Jesus im Boot sitzt und sie machen sich einen Kopf um die Brote. Und ich kenne das so gut. Wie oft sitze ich in meinem Auto, ich fahre ziemlich viel und denke mir, und das, und das, und das, und das. Und an sich sitzt Jesus auf dem Beifahrersitz in meinem Boot und ich bräuchte eigentlich nur mein Herz öffnen und sagen, Herr, ich weiß nicht wie, ich habe Angst, ich kann es mir nicht vorstellen, ich bin in unter Druck, aber du bist doch bei mir. Ich bin doch in deinem Königreich. Das ist doch, was Jesus will. Und Jesus sagt, versteht ihr nicht und wisst ihr nicht, wo ihr hingehört und dass diese ganze Selbermacherei, dass die ein Ende hat, das ist nicht mehr euer Lebensstil. Jesus hat uns eingeladen und hat dafür sein Leben gelassen, dass wir in Abhängigkeit von ihm leben, in dauerhafter Abhängigkeit. Und das ist die Sünde am Anfang, ihr kennt die Geschichte vermutlich, wo der Feind, der Teufel, die Menschen aus der Abhängigkeit von Gott rauslockt und sagt, das könnt ihr doch selber. Ihr könnt doch selber beurteilen, was gut und schlecht ist. Und was der sagt, das braucht ihr nicht so ernst nehmen. Und dadurch kommen sie in die Unabhängigkeit von Gott. Und das ist das Elend, in dem die Welt ist. Und jetzt sagt Jesus, strebt nicht danach. Wir sind ja in einer Zeit, wo Unabhängigkeit, Autonomie, Autarkie, ich, unheimlich im Vormarsch ist. Ich muss alles alleine können und von niemandem abhängig sein. Und Jesus sagt, strebt nicht danach, unabhängiger zu werden, sondern strebt danach, abhängiger zu werden. Aus der Beziehung zu mir. Versteht euch immer in der Beziehung zu mir und lernt, immer abhängiger zu werden. Und das finde ich so schön. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht lernen dürften. Na, ich habe es heute Morgen wieder, du bist nicht alleine, wenn du predigst. Jesus ist da. Bei euch ist Jesus, er ist da. Ich muss es nicht alleine machen. Und wenn wir so leben, ich finde es hier so ganz, ganz schön, was ihr hier vorne habt. Also für mich ist das auch ein Ausdruck von viel Fröhlichkeit in eurer Gemeinde, sowas Schönes zu machen. Und da ist eine Person, die... zwei sind und die haben Kronen auf. Und das finde ich klasse. Ich finde die anderen auch super. Aber die haben diese Königreich-Identität sichtbar gemacht. Und das finde ich super. Und ich glaube, wenn wir so leben, Jesus sagt es, wenn wir in dieser Abhängigkeit leben, werden wir seine Werke tun und dann folgen uns Zeichen und Wunder. Das so steht es in der Bibel. Und das wünsche ich mir so. Michael Patrick Kelly singt, seht ihr es auch? Könnt ihr auch sehen, was ich sehe? Und dieses Einladen, könnt ihr auch sehen? Können eure Augen offen werden? Ich meine mich damit mindestens so wie euch, gell? Nicht, dass ihr denkt, ich predige euch an und habt das alles. Aber das geht mir tatsächlich so. Ja, ich weiß nicht, ob es euch zu theoretisch war oder ob ihr merkt, da ist was da. Und ich würde jetzt gerne eine Zeit der Stille geben. Und wenn jemand von euch merkt, ich will das, ich will lernen, abhängiger zu werden. Ich will die Selbermacherei hinter mir lassen. Ich will wissen und leben, dass ich Königskind bin. Dann darf er gerne aufstehen. Nicht vor mir, sondern vor Gott. Darf er aufstehen und sagen, ich mache ein Zeichen. Ich möchte antworten. Ich will mehr davon. Und ich würde dann einfach für diejenigen, die das tun, würde ich dann einfach noch ein Gebet sprechen. Fühlt euch nicht gedrängt, aber verpasst auch keine Chancen. Okay? Amen. Oh Jesus, ich danke dir für deine unfassbare Geduld mit uns und dass du nie beleidigt bist, Herr. Und ich danke dir, dass du um unsere Herzen wirbst, dass wir doch uns einlassen auf das, was du mitbringst, was du uns schon geschenkt hast und wofür du letztlich gestorben bist. Ich danke dir, dass hier Menschen sind, die merken, ich will. Und das ist das, was du so segnest, Herr, wenn einer sagt, hier bin ich will. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier, der aufgestanden ist, und segne ihn mit der Fülle deines Geistes, mit Augen, die sehen, mit Ohren, die hören und mit einem Herz, das versteht. Und auch die anderen segne ich, weil dein Wort wirkt einfach weiter und du hast Gnade immer. Seid gesegnet und erwartet vom Herrn, dass ihr mehr seht und mehr versteht. In Jesu Namen. Amen.